Willkommen zum Podcast Landwirtschaft aus der Praxis für die Praxis. Biostimulantien und Pflanzenhilfsmittel werden zurzeit viel diskutiert. Ist das jetzt alles Hokuspokus oder sind es wirklich innovative Lösungen für die Landwirtschaft, für Sonderkulturen und den Gartenbau? Die AgroSolution beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit der Entwicklung von innovativen Düngemitteln, Biostimulantien und Pflanzen sowie Bodenhilfsstoffen. Wir arbeiten mit erfahrenen Wissenschaftlern, Innovatoren und Praktikern in Europa zusammen und besitzen eine patentierte Technologie. In diesem Podcast werden wir uns mit Agrarprofi Thorsten Röper darüber unterhalten, was die produzierenden Betriebe zurzeit bewegt. Thema wird auch sein, wie wir die Arbeit auf dem Feld erleichtern, Erträge sichern oder sogar steigern können. Solltet ihr nach dem Anhören dieses Podcasts oder zu unseren Produkten Anregungen, Wünsche oder Fragen haben, bitte gerne melden unter office@agrosolution.eu.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Landwirtschaft aus der Praxis für die Praxis. Hier spricht der Stefan Stassen von der Firma AgroSolution. Wie gewohnt freue ich mich, dass auch heute zu einem weiteren spannenden Thema, nämlich das Thema Spurennährstoffe in der Landwirtschaft oder im Gartenbau. Wie wichtig ist das? Was hat es damit auf sich? Braucht man sowas überhaupt? Und dazu habe ich heute wieder unseren Produktmanager, den lieben Thorsten, dabei. Herzlich willkommen, Thorsten, hier in Linz wieder. Schön, dass du heute dabei bist.
Ja, guten Morgen, Stefan. Moin, liebe Zuhörer. Ja, auf geht's. Jetzt geht's mal wieder ans Eingemachte. Bin gespannt.
Ja, ich auch. Vor allem über deine fachlichen Ausführungen zu diesem Thema Spurennährstoffe. Wir wissen, Thorsten, im Pflanzenbau unterscheidet man ja zwischen Hauptnährstoffen und Spurennährstoffen. Die Hauptnährstoffe wie NPK, also Stickstoff, Phosphor, Kali, Schwefel, Calcium, Magnesium, sind unsere Hauptnährstoffe. Und dazu gesellen sich ja eine ganze Menge sogenannter Spurennährstoffe. Eine Pflanze als Organismus braucht genauso Nahrung. Je ausgewogener, desto gesünder die Pflanze, genauso wie beim Mensch. Warum sind überhaupt Spurennährstoffe wichtig?
Ja, Spurennährstoffe sind in vielerlei Hinsicht genauso wertvoll und genauso wichtig im Pflanzenbau, in der Pflanzenernährung, wie eigentlich die Hauptnährstoffe, weil diese in vielerlei Funktionen der Pflanze, sei es in der Verarbeitung von Nährstoffen, sei es in der Photosynthese, sei es im Wachstum, sei es aber auch in der Anlage von Ertrag und Qualität, wichtige Katalysatoren sind, aber auch ganz, ganz viele enzymatische Prozesse und Biosynthesen anschieben, will ich mal sagen, die am Ende der Reise oder ohne die am Ende der Reise nicht der anständige Ertrag oder die anständige Qualität auf dem Feld stehen kann.
Jetzt gibt es ja die weit verbreitende Meinung, Thorsten, dass man sagt, auch viele Berater sagen das, im Boden sind ja genug Spurennährstoffe vorhanden. Und die immer so ein bisschen sagen, aber man braucht eigentlich übers Blatt oder auch von außen gar nicht viel nachdüngen. Ist das heute noch Stand der Technik oder kann man das heute noch so sagen? Oder wie sieht die Praxis draußen aus? Du bist ja auf vielen Betrieben draußen. Du schaust ja viele Bodenanalysen an. Du bist sowohl in den kleinen Betrieben, in der kleinstrukturierten Landwirtschaft, du bist im Gartenbau unterwegs, du bist in den großen Agrarbetrieben unterwegs. Wie sieht das da in der Praxis aus?
Ja, tatsächlich, Stefan, diese weit verbreitete Meinung, dass wir an für sich genügend auch Spurennährstoffe in den diversen Böden haben, die gibt es nach wie vor. Und auch in der konservativen Betrachtung dessen wird oftmals auch gesagt, naja, müssen wir jetzt Spurennährstoffe machen, ja oder nein? Natürlich ist es stark abhängig von der Bodenart, die wir vorherrschend haben in den Betrieben, sei es die ganz leichten Böden, sei es aber auch die ganz schweren Böden. Aber es hat sich gezeigt, unter diversen Bedingungen, vor allen Dingen unseren zunehmenden klimatischen Bedingungen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die Veränderungen, die wir in den Böden haben, durch die vielen, vielen Jahre der, ich sag's jetzt mal ein bisschen krass, ja, der industriellen Landwirtschaft, dass tatsächlich die Spurennährstoffversorgung, auch wenn die Spurennährstoffe im Boden genug da sind, die Aneignung bei den Pflanzen schlechter geworden ist oder gar nicht mehr ausreichend da ist. Und das ist natürlich von vielen Bodenparametern abhängig, aber das zeigt uns, und das, wenn wir eine Empfehlung machen, gucken wir auch oftmals, wenn wir uns nicht sicher sind, machen wir eine Blattanalyse und diese zeigen uns tatsächlich, auch wenn im Unterboden laut Bodenanalyse genug da war, ist die Aneignungsfähigkeit im Blatt nicht nachzuweisen. Und von daher ist eine Spurennährstoffversorgung immer sinnvoll zum richtigen Zeitpunkt appliziert, mit der richtigen Menge natürlich auch, dass die Pflanze wirklich zu dem Zeitpunkt, wo sie es braucht, die Spurenerstoffe auch angedient bekommt.
Ist denn dann sinnvoller, du sagst, wenn man in den Bodenanalysen feststellt, dass eigentlich im Unterboden zwar Nährstoffe da sind, aber die Pflanze möglicherweise nicht drankommt, auch wahrscheinlich, weil Wurzelentwicklung vielleicht sich nicht so ausbildet, wie man sich das vorstellt, weil wir nicht genug Feuchtigkeit haben, Pflanze kommt nicht dran oder weil die Nährstoffe nicht verfügbar sind. Was ist der Hauptgrund?
So einen richtigen Hauptgrund kann man gar nicht ausmachen. Also die Gründe, warum irgendwas nicht funktioniert diesbezüglich, sind eher temporär zu betrachten. Trockenheit, ganz wichtig, ne, das hatten wir in den letzten Jahren sehr, sehr oft, sehr, sehr häufig und gerade in den Hauptzuwachszeiten, also Beginn Längenwachstum etc. pp., hatten wir eine ausgeprägte Sommertrockenheit und wenn der Boden trocken ist, kann die Pflanze ganz, ganz schlecht die Spurennährstoffe annehmen. Großes Thema ist die, ich sage mal, der überzogene, teilweise unsachgemäße Einsatz der Hauptnährstoffe, die teilweise durch ihre chemisch-antagonistische Wirkung die Aufnahme von Spurennährstoffen tatsächlich unterbinden. Umgekehrt, Staunässe-Situationen wie dieses Frühjahr, Auswaschungen auf der anderen Seite haben in vielerlei Hinsicht die Spurennährstoffaneignung komplett unterbunden, weil einmal die Wurzel gelitten hätte, aber auch unter anaeroben Zuständen kann das nicht funktionieren. Und der pH-Wert. Der pH-Wert ist einer der größten Ansatzpunkte, die wir haben, um eine Einzelspuren-Nährstoffversorgung zu regulieren. Definitiv.
Das heißt, die Nährstoffgabe übers Blatt würde sich ja dann eigentlich idealerweise darstellen, dass man sagt, lieber dünge ich der Pflanze in den Mund. Oftmals sehe ich ja wahrscheinlich auch an der Pflanze, welche Nährstoffe ihr fehlt. Wie würdest du das sehen?
Also die Spurennährstoffgabe übers Blatt hat sich in vielen Kulturen in der Vergangenheit als immer positiv gezeigt. Es geht ja nicht darum, dass wir den kompletten Bedarf irgendwo decken müssen, sondern dass wir mit der Spurennährstoffgabe im richtigen Entwicklungszeitraum diese darbieten, um, ich sage es jetzt mal auch ein bisschen platt, aber einfacher kann ich es eigentlich nicht sagen, um die Pflanze auch zu triggern, Junge, du brauchst jetzt mal einen Kupfer oder du brauchst jetzt mal einen Zink oder einen Bor oder einen Mangan, um auch so ein Stück weit das Gehirn der Pflanze so ein bisschen zu pushen in der Interzeption, sich ein bisschen mehr Bor zu suchen oder wie auch immer. Ja. Und da haben sich die Blattapplikationen mit Spurenstoffen im richtigen Zeitpunkt, darauf kommt es auch an, also nicht einfach mal Blatt übersprühen, ja, Hauptsache ich habe es gemacht, man kennt es ja, ne? Ja, ist getan und fertig, sondern da kommt es auch tatsächlich auf den richtigen Zeitpunkt an, wann ich so eine Applikation durchführe und es hat immer einen effektiven Push in der Pflanzenentwicklung gegeben.
Die Spurennährstoffe, wenn ich das vom Zeitpunkt her richtig sehe oder richtig verstanden habe, dann bedeutet das wahrscheinlich auch, dass eine Pflanze zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Nährstoffe benötigt für bestimmte Prozesse, die in der Pflanze stattfinden. Deswegen sagst du auch, ist der Zeitpunkt so entscheidend.
Vollkommen richtig, Stefan, weil ich sag mal, nehmen wir die Klassiker an den Spurennährstoffen, ja, die immer wieder diskutiert werden. Das ist Bor, das ist Mangan, ja, aber auch Kupfer, Zink, Molybden und weitere. Ja, und gerade zum Beispiel im Zeitraum des Längenwachstums, ne, wo ich sehr hohe Zellteilungsraten habe, aber auch gleichzeitig sehr viel Gewebsstabilität haben muss, damit die nicht krankheitsanfällig werden. Mhm. Vor allen Dingen auch, wenn viel Stickstoff angelegen hat, dann muss ich ein Bor vor Beginn des Schossens beim Getreide zum Beispiel oder Längenwachstum Raps oder Längenwachstum Mais, muss ich eine ausreichende Menge Bor angelegt haben, damit die Pflanze sofort zugreifen kann und dann diese Prozesse der Zellteilung wunderbar unterstützen kann. Zum Beispiel.
Es gibt Einzelnährstoffdünger, auch für Spurennährstoffe und es gibt, wo wir mehr den Schwerpunkt drauf legen, auf mehr Nährstoffdünger. Die oftmalige Diskussion ist ja, reicht jetzt mir da ein Bor aus, soll ich ein einfaches Bor nehmen? Da gibt es ja auch dann in der Qualität Unterschiede, da kommen wir vielleicht dann später noch drauf. Aber was würdest du hier sagen, reicht ein Einzelnährstoff oder ist eine Kombination auch in vielen Fällen sinnvoll oder sogar effektiver?
Also die Einzelnährstoffdüngung hat sicherlich seine Relevanz dann, wenn ich ganz genau weiß, A, was ist der Bodenvorrat und B, was hat die Pflanze angeeignet. Mhm. Also vorher eine Blattanalyse machen zu lassen. Wir favorisieren auch der Einfachheit ein bisschen weniger oder geschuldet die Mehrnährstoffgeschichten, weil wir einmal klar das komplette Paket anbieten können, ausgerechnet in der Lösung nach dem Bedarf der einzelnen Kulturen natürlich, um einmal alle wichtigen anzubieten, aber auch, damit wir, wenn wir eine Einzelnährstoffgabe machen, nicht dafür sorgen, dass ein anderer Einzelnährstoff, zum Beispiel nehmen wir das große Thema Kupfer-Mangan-Antagonismus, wenn ich zu viel Mangan mit einem Schlag gebe, dann kann es sein, dass die Pflanze kein Kupfer mehr aufnimmt.
Okay.
Dann fehlt mir aber Kupfer für zum Beispiel Stickstoffprozesse oder auch Autoimmunantwort auf gewisse Krankheiten. Wenn ich zu viel Kupfer gebe, schieße ich das Mangan raus. Okay. Dann fehlt mir halt Mangan für Zellteilungs- und Zellstabilisationsprozesse. Deswegen lieber eine Kombi. Da mache ich alles rund, ich unterbinde nichts und ich habe nachher
nicht diese antagonistischen,
Nebenwirkungen, ja, okay, die mein Pflanzenwachstum genauso stören können.
Ja, sehr gut. Also ein ganz wichtiger Hinweis auch für die Praktiker draußen. Die meisten werden das zwar wissen, aber vielleicht so den Hintergrund, gerade was die Antagonisten anbelangt, ist ja oftmals das vielleicht gar nicht mehr so präsent. Ja, man hat das mal gelernt, wie es oft so ist und in der Praxis wäre wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt jeden einzelnen Nährstoff ausbringe, wenn er gebraucht wird, müsste ich vielleicht sogar 3-4 Mal mehr drüber fahren, was ja auch wirtschaftlich dann wahrscheinlich auch keinen Sinn machen würde.
Ja, und auch den Hintergrund wahrscheinlich.
Ne? Genau, den Hintergrund hat es natürlich auch.
Und vor allen Dingen sind wir ja auch mittlerweile der Rationalität ein bisschen zum Opfer gefallen. Wir müssen eine Flächenleistung haben.
Genau.
Und auch in dem Zusammenhang werden viele Maßnahmen zusammengelegt. Ja, die Blattdüngung plus eine entsprechend pflanzenschützerische Maßnahme und daher bietet sich das auch, ich sag mal, so ein bisschen als Luxus, ne? Nehmen wir es als Luxus.
Ist aber uns auch ganz wichtig in der Formulierung unserer Produkte. Wir haben ja für diesen ganzen Bereich der Spurnährstoffe unsere 4Blends-Produktgruppe entwickelt und immer auch mit der Maßgabe, dass wir die so formulieren, dass sie einmal mit Pflanzenschutzmittel auch mit ausgebracht werden können, dass da weder das Pflanzenschutzmittel drunter leidet, noch unsere Nährstoffe. Das bedingt unsere patentierte Technologie, die wir hier verwenden, damit hier nichts passiert. Und was mir aber noch auch wichtig ist, sind so 3 Themen, die ich noch gerne ansprechen würde mit dir im Zusammenhang mit dem Thema Nährstoffe oder Spurnährstoffe. Es gibt ja derzeit die große Diskussion Reduktion der Hauptnährstoffdünger. Großes Schlagwort, rote, gelbe Gebiete, also N und P, Stickstoff und Phosphat, die rückgängig sind, gerade in diesen Gebieten oder in Zukunft rückgängig sein werden. Wie siehst du in dem Zusammenhang die Spurennährstoffdünger im Fokus?
Da erhalten also in dieser Diskussion Reduktion Düngemaßnahmen, nachhaltiger Einsatz von Nährstoffressourcen, weil die Dünger werden ja auch immer teurer, was wir ja die letzten 1,5 Jahre erleben durften, wo auf einmal die Preise durch die Decke gegangen sind. Und um dort zum Beispiel, ganz großes Thema, die Endeffizienz, darüber wird immer extrem viel geredet. Wir müssen die Endeffizienz steigern, wir müssen mehr aus den 150 Kilogramm N pro Hektar rausholen können. Da machen Spurennährstoffe ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil zum Beispiel die 3 ganz großen, Mangan, Bor, aber auch Eisen, haben maßgeblichen Einfluss auf die Aufnahme, Verwertung und Einlagerung von Stickstoffen in der Pflanze. Okay. Stichpunkt Nitratreduktase zum Beispiel.
Gibt es da ein bestimmtes Verhältnis, was da gegenübersteht? Beispielsweise Eisen zu X? Oder ist das allgemein so, dass je mehr davon vorhanden ist und die Pflanze davon auch verfügbar hat, dass dadurch auch die Nährstoffaufnahme gesteigert wird? Oder?
Die Nährstoffverhältnisse dazu sind wirklich zu jeder Kulturart individuell zu betrachten. Ne? Okay. Es gibt Bedürfnisunterschiede. Ja, wenn wir einen klassischen Winterweizen nehmen, der braucht sehr viel Kupfer und sehr viel Mangan, der braucht aber weniger Eisen und weniger Bor oder Molybden. Das haben wir zum Beispiel ja auch in unserem Getreidekombi berücksichtigt. Ja. Andersrum zum Beispiel, wenn wir die klassischen Leguminosen nehmen, die brauchen relativ ein gleichmäßiges Spurennährstoffangebot an Bor, Kupfer, Zink, Molybden und Eisen. Und das findet man zum Beispiel auch in unseren Nährstoffkombinationen für diesen Bereich so definiert. Also man kann da jetzt keine Pauschalität reinbringen, okay, sondern da muss man wirklich jede Kultur betrachten. die tatsächlich für sich, der eine braucht mehr Kupfer, der andere hat mehr Lust auf Rohr, der andere braucht mehr Eisen.
Ja.
Ne, die Rübe zum Beispiel, da wird die Eisendüngung komplett vernachlässigt, muss man schon bald sagen, halt auch wegen dem Thema, es ist ja genug Eisen im Oberboden da, dieses Eisen ist aber leider nie verfügbar oder allerseltenst. Okay. Und bei der Rübe merkt man es ganz, ganz schnell, wenn Eisen fehlt, eine komplette Eisenunterversorgung da ist, dann können die Zuckerwerte auch gar nicht richtig hochgehen, weil die Chlorophyll und dadurch letztendlich auch die Photosyntheseleistung reduziert ist. Und wenn ich keine Photosynthese habe, habe ich keine Zucker- und Stärkeproduktion, was die Rübe unten nachher einlagern könnte.
So da wäre dann die Kombination wieder mit einem Rübenkombi, Vorblends-Rübenkombi, vielleicht mit dem Acrosol 2.0, wo wir die Photosyntheseleistung und den Chlorophyllwert enorm steigern können, dann auch in der Kombination wieder interessant.
Definitiv. Beispiel, deswegen machen wir ja diese für die Einzelkulturen diese Nährstoffmischung. Das ist kein Verkaufstrick oder Hokuspokus, wie in anderen Produkten auch, was wir viel im Lebensmitteleinzelhandel kennen. Nein, das hat wirklich Hand und Fuß und macht auch Sinn.
Ja. Die einzelnen Nährstoffdünger jeder einzelnen Kultur, da wollen wir ja eigene Podcasts draus machen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir da wirklich die Kulturen und die Besonderheiten der Kulturen in den einzelnen Podcasts nochmal ein bisschen rausarbeiten. Ja, aber dass das wichtig ist, durch Reduktion von Stickstoffphosphat hauptsächlich entsprechend Spurennährstoffe zu haben, die die Aufnahmerate erhöhen und dadurch einen Ausgleich schaffen, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung.
Ganz richtig, die Aufnahme zu verbessern und letztendlich auch den Verbau in der Pflanze, die Assimilation und Synthese derer Nährstoffe deutlich unterstützen.
Okay. Genau. Das Zweite, was mich interessiert in dem Zusammenhang zu dem Thema Spurennährstoffe, ist auch immer wieder eine hohe Diskussion oder große Diskussion, das Thema Resistenzmanagement, vor allem bei pilzlichen Erkrankungen. Was kannst du uns dazu in Verbindung mit den Spurennährstoffen sagen?
Ja, auch da haben die Spurennährstoffe neben den Hauptnährstoffen einen ganz, ganz essentiellen Anteil drin, weil, und das wissen wir beide sehr gut, Stefan, da kann man auch so ein bisschen aus der Humanmedizin eine Parallele ziehen, wenn wir schlecht versorgt sind mit Zink und zum Beispiel Selen und Vitamin C, und da kommen wir auch schon in die Vitaminbildung, wo zum Beispiel Spurennährstoffe wichtiger sind als ein Hauptnährstoff, dann werden wir krank. Ne? Dann kriegen wir einen Schnupfen ganz schnell, dann kriegen wir Halsschmerzen ganz schnell.
Bei mir ist das immer so, wenn ich zu wenig Wein habe, habe ich zu wenig Spurennährstoffe.
Da fehlen dir die Antioxidantien.
Fehlt mir sehr viel, unter anderem.
Fehlen dir die Antioxidantien. Und genau bei den Antioxidantien, wir saufen sie uns rein und die Spurennährstoffe sorgen bei der Pflanze.
Wir genießen sie
uns. Ja, oder auch so, die Spurennährstoffe sorgen in der Pflanze dafür, dass so Antioxidantien auch mitgebildet werden können. Und genau das sind die Punkte. Mhm. Ja, jede Krankheit hat auch einen phänotypischen Ursprung, das heißt, es fehlt irgendwas, entweder ein Mangan, entweder ein Zink oder ein Kupfer, ein Schwefel als Hauptnährstoff nebenbei auch gesagt. Mhm. Ja, und wenn der einfach im Mangel da ist, dann tut sich der Pilz es leichter, sich dort zu etablieren, weil die Pflanze nicht in der Lage ist, ausreichend Autoimmunreaktionen aufzubauen, also Abwehrstoffe, da sprechen wir über diverse Phytohormone, wo gerade auch im Phytohormonhaushalt Spurennährstoffe diejenigen sind, die den regulieren und somit ist er anfälliger und wird schnell krank und auch da können wir mit Spurennährstoffen ein sehr profundes Mittel darbieten, das zu verbessern.
Ist also auch kein, sage ich mal, keine Geldmacherei, wenn man sagt, wenn du normalen Pflanzenschutz betreibst, schau bitte auch, bevor du das machst, wie ist die Spurennährstoffsituation? Kann ich meiner Pflanze noch in dem einen oder anderen Nährstoff helfen, die pilzlichen Erkrankungen auch besser wegstecken zu können in der Kombination?
Eigentlich, wir wollen die Landwirtschaft jetzt nicht verkomplizieren oder irgendwie einen wissenschaftlichen Hut aufsetzen.
Nein.
Aber eigentlich gehört es sich in der Landwirtschaft mittlerweile genauso wie im Obstbau, genauso wie im Weinbau, dass zu gewissen Entwicklungsstadien wirklich Blattanalysen gemacht werden, um die tatsächliche Versorgungslage mit Haupt- und Makronährstoffen zu überprüfen und dann auch wirklich gezielt nachzuarbeiten. Das, wenn man das tun würde, und das kostet ja nicht viel Geld im Verhältnis, da können wir uns einiges an Pflanzenschutz,
an Wirkstoffen wieder an
Pflanzenschutzmittel sparen. Ich komme auch nicht in den Zwang, Wirkstoffe zu wiederholen und komme dann dadurch auch nicht in die Gefahr, Resistenzen aufzubauen, weil ich einen Gewöhnungseffekt da reinkriege.
Gewöhnungseffekt kommt ja hauptsächlich wenn ich es richtig verstanden habe, hauptsächlich daraus, dass quasi die Wirkstoffe nicht zu 100% ihre Wirkung entfalten können und die Pflanze den Gewöhnungseffekt dann hat. Er sagt, ein bisschen davon ist nicht schlimm, stecke ich weg. Und je öfter das so ist, umso resistenter, umso weniger anfällig sind die.
So einfach kann man es beschreiben,
ja, genau. Okay. Da sind wir eigentlich so bei dem nächsten Thema dazu, was ja auch in der Landwirtschaft ein ganz großes Thema ist, das Thema Klimawandel. Und in dem Zusammenhang, Thema Spurennährstoffe, Klimawandel, Stresstoleranz. Wir reden immer, das sind so Schlagworte, wir reden von Trockenstress, wir reden von Nässestress, wir reden von zu viel Sonneneinstrahlung oder von Hitze. Im Weinbau redet man von Sonnenbrand. Da hat man vor 10 Jahren gelacht drüber. Die Traube hat Sonnenbrand, das haben wir uns totgelacht. Heute sind das Schlagworte, die eigentlich jedes Jahr schlimmer werden. Wo können da Spurennährstoffe ansetzen?
Ja, klassisch wird im Rahmen von Stresstoleranz ja oftmals das Thema fehlendes Wasser mit reingebracht. Wir haben zu wenig Regen und das haben wir ja auch viele Jahre erzählt. Und in dem Zusammenhang wird immer nur die Kaliumversorgung, also die Versorgung mit dem Hauptnährstoff Kalium ins Rennen gebracht, weil wir alle wissen, Kalium ganz wichtig, Wassertransport, Turgeszins, Wasserhaushalt, Boden, Pflanze. Das sind die drei Oberbegriffe zum Kalium, wenn es um Wasser geht. Aber Kalium allein kann das nicht. Nur, ne? Wir brauchen zum Beispiel für eine vernünftige Aufnahme, Wasseraufnahmekapazität zum Beispiel Zink, ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff. Für Wasserhaushaltsregulation Spurennährstoff Bor, ganz, ganz wichtiger Freund in dem Rennen. Aber auch in dem Bereich ist immer wieder eigentlich auch ein Nicht-Nährstoff zu nennen. Ja, der hat keine Einteilung als Makro- oder Mikronährstoff, aber er ist essentiell da drin, das Thema Silizium. Okay. Ja, was gerade auch im Bereich Wasserhaushalt und uneffektive Wasserverdunstung verhindern, ein ganz, ganz großer Baustein sein kann, um diesen Klimawandel, diesen Stressen durch Hitze, aber auch Kälte, Nässe entsprechend zu entgegnen.
Ist Silizium, kann man sagen, so eine Art Sonnencreme?
Also Silizium und Sonnencreme direkt in Verbindung zu setzen, halte ich für ein bisschen weit hergeholt. Okay. Aber Silizium hat sicherlich im Bereich der Gewebsausbildung, Gewebsstabilität, Ausprägung der Kutikula, also die Schutzschicht, die Lederschicht auf dem Blatt, eine ganz, ganz wichtige Funktion.
Ja. Okay. Das war noch so ein Thema, was ich auch fragen wollte. Es gibt ja mittlerweile, du hast es schon eben gesagt, Silizium oder es gibt auch den großen Bereich der Huminstoffe, was wir auch vor vielen Jahren noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Wie siehst du die Bedeutung dieser Stoffe? Huminstoffe, Vulvosäuren, Huminsäuren, kommt ja auch immer mehr, ne?
Ja, dass diese...
Hat das auch mit dem Klimawandel zu tun oder
wo? Also die organischen Säuren, egal, Huminstoffe, ja, Huminsäuren in dem Zusammenhang, Fulvosäuren, Algane, Alginate, Aminosäuren, die haben seit jeher an für sich schon eine wichtige Aufgabe und auch Betrachtung gehabt, aber eher im Gartenbau, nicht in der Landwirtschaft. Das kommt jetzt zurück in der Landwirtschaft. Aber wenn wir dieses Thema begehen wollen, Stefan, dann machen wir aus dem Podcast heute eine Tagesveranstaltung. Okay. Das wollen wir gar nicht machen. Und ich glaube, es wird noch der ein oder andere Podcast folgen, wo wir diese Thematiken...
Wir brauchen noch ein paar Themen,
ne? Mal ein bisschen intensiver.
Ja. Mir ging es nur darum, nochmal dazu drauf zu schauen, wie weit so Stoffe auch da sind, die vielleicht die meisten von uns in der Praxis noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja? Aber es ist sicher ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, ohne vollwertige Ernährung der Pflanzen keine sicheren Erträge. Und es wird wichtiger denn je, auch aufgrund von verschiedenen Dingen, die wir heute vorfinden. Das ist das eine Thema Reduktion der Hauptnährstoffdüngung in roten und gelben Gebieten. Das ist das Thema Klimawandel, es ist das Thema Resistenzmanagement, es ist so ein bisschen das Thema ausgewogene Ernährung, auch um die Erträge zu sichern und auch vor allem Qualitäten zu sichern. Es gibt ja viele Kulturen, da geht es gar nicht mehr darum, unbedingt den Ertrag zu steigern, gerade auch im Getreide, sondern wirklich die Qualitäten zu erhalten. Es geht um Futterproduktion, wo es heißt, die Nährwerte sind wichtiger als die Tonnagen. All das spielt natürlich in der Ernährung dann der Pflanze eine ganz zentrale Rolle.
Genau, und ergänzend dabei hat eine vollwertige Ernährung, sei es über den Boden, sei es über ein Blatt, auch einen ganz, ganz wichtigen Einfluss auf unsere Bodenvitalität und Bodengesundheit. Ja. Es sind ja nicht nur die Pflanzen, die von den Spurenährstoffen profitieren, sondern die ganzen Kameraden, die bei uns tagtäglich kostenlos ihre Arbeit im Boden verrichten, sei es die Bakterien, Pilze, aber auch andere Bodenlebewesen, auch die brauchen ein Bor, auch die brauchen ein Silizium, ein Kalium und so weiter und so weiter. Dann habe ich eine vernünftige Bodenversorgung, habe ich eine vernünftige Bodenbiologie, dann habe ich eine vernünftige Pflanzenversorgung. Mit einer vernünftigen Pflanzenversorgung kann ich relativ entspannt diese ganzen Probleme, die wir jetzt grob andiskutiert haben, bewältigen. Und das macht in der Summe vor allen Dingen auch mit der Zugabe von Spurenährstoffen enorm Sinn.
Also ein ganz spannendes Thema, was uns hier beschäftigt. Generell das Thema Nährstoffe, Spurenährstoffe, Pflanzenernährung. Und liebe Zuhörer, wir haben eine ganze Menge gehört heute wieder in der letzten halben Stunde oder knapp halben Stunde, wie wichtig Spurenährstoffe sind. Wir haben in der Agro-Solution unsere, wie schon angedeutet, unsere 4Blends-Produktgruppe, in der wir abgestimmt auf die Nährstoffbedürfnisse der jeweiligen Kulturen unsere eigenen Produkte haben, ein eigenes Rübenkombi, ein Rapskombi, ein Mais- oder Getreidekombi und so weiter und so fort. Und wenn die Zuhörer Lust haben, darauf sich damit näher zu beschäftigen, wie immer der Hinweis www.agrosolution.eu, da findet ihr eine ganze Menge Informationen darüber. Lieber Thorsten, wir haben gesagt, wir wollen diesen Podcast dann in weiterer Folge auch mit diesen einzelnen Kulturen uns nochmal näher anschauen, sodass wir wirklich sagen, Kartoffelkombi, was ist da genau drin? Vor allem auch die Qualität der Nährstoffe, die ja eine ganz wesentliche Rolle spielen in der Verfügbarkeit. Und das werden wir in den nächsten Podcasts uns Step by Step anschauen, damit das heute auch nicht, wir nicht überpacen und, ja, wie du sagst, daraus eine Tagesveranstaltung machen. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht und es waren wertvolle Informationen dabei.
Danke dir auch, Stefan, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.